Vater, ich möchte dich um Matthias bitten, dass du ihn in seiner Vorbereitung begleitet hast, dass du jetzt durch ihn durchsprichst zu uns. Ich möchte dich auch um uns bitten, dass du unsere Herzen weich und offen machst, um das zu empfangen, was du durch Matthias sagen möchtest. Herr, segne diese Zeit, diese Predigt und sei du einfach dabei. Amen.
Amen. Ja, es ist ziemlich hell geworden hier vorne. Hat sich da was verändert? So ein paar Lampen hier, ne? Ja, okay. Genau, für alle, die neu hier sind, in der Calvary Chapel machen wir es so, dass wir durch ein biblisches Buch gehen. Also wir suchen uns die Texte nicht raus, sondern die kommen dann einfach der Reihe nach. Und wir sind jetzt in der Karwoche angekommen, also fast schon kurz vor Ostern. Und zwar in im Markus-Evangelium. Aber bevor ich das jetzt ansage, wo das genau ist, habe ich eine Frage an dich. Wie würdest du reagieren, wenn dein bester Freund, du kriegst es mit, dein bester Freund spricht mit anderen Leuten, du bist ein bisschen an der Seite, du kriegst es so, bist so ein Ohrenzeuge und kriegst mit, dass er dich verleugnet, dass er zu dir sagt, du bist, ich kenne den gar nicht, ein komischer Typ, ja, der hat so seine Macken hier, da und das und jenes. Wie würdest du da reagieren, wenn dein bester Freund vor anderen Leuten dich auflaufen lässt? Ja? Okay, das kostet Überwindung, dann auf ihn zuzugehen, genau. Aber was wäre dein erster Eindruck so? Eine Wahnsinnsenttäuschung, genau. Und dann muss man gucken, dass man mit diesen Emotionen dann auch weitergeht und dann vielleicht auf ihn zugehen kann, ne? Vielleicht später, vielleicht auch gleich. Ich meine, wenn du gleich zugehen kannst auf ihn, ist es natürlich super. Also heute haben wir diesen schockierenden Text in Markus 14, 66 bis 72. Ich denke, der will uns ein bisschen aufrütteln, auch vielleicht zur Selbstreflexion führen und auch manche realistische vielleicht Einstellung schenken, auch was den Glauben angeht. Und vielleicht auch ein paar praktische Tipps beinhalten. Also Markus 14, 66 bis 72. Ich lese uns den Text und dann gehe ich einfach der Reihe nach durch den Text. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und da krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Ja, Herr, sprich du zu uns ganz persönlich, zu jedem von uns, weißt, wo wir stehen, was wir brauchen, wo wir auch in deiner Nähe sein möchten, aber vielleicht auch was hindert, wie wir es gerade von der Lampe gehört haben. Herr, sprich du zu unseren Herzen und erwecke uns wieder ganz neu, mach uns zu Menschen, die Leuchtkraft haben. Amen. Was ist da bloß passiert? Jesus wird abgeführt. Es ist kalt in der Nacht. Die Wachen und Schaulustigen stehen in dem Hof da zusammen vom Priester Kaiphas und machen, weil es kalt ist, ein Feuer an und wärmen sich da dran. Ein anderer Jünger, heißt es, ist dem hohen Priester wohl bekannt. Das lesen wir im Johannesevangelium. Und vermutlich handelt es sich da um Johannes. Er hat freien Zugang zu diesem Hof des hohen Priesters und geht da rein, folgt Jesus, dem verhafteten Jesus nach, seinem Herrn, in diesen Innenhof und dann vermutlich vielleicht auch in diesen Saal, wo sie sich alle treffen. Da versammeln sich die obersten Priester, heißt es dort, alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten, Markus 14, 15. Und sie sitzen dort zum Gericht, um Jesus zu beurteilen, zu verurteilen. Und in diesem Raum wird Jesus jetzt von dem Hannas, also dem Schwiegervater, das ist ein bisschen kompliziert, also Jesus wird von Hannas, dem Schwiegervater des hohen Priesters, verurteilt. Der hat da den Vorsitz Und nach der Verurteilung wird er überstellt von Hannas, also Hannas überstellt dann Jesus an seinen Schwiegersohn, den hohen Priester des damaligen Jahres, dem Kaiphas. Der hat da gewechselt. Alles eine Nacht- und Nebelaktion. Kaiphas überstellt ihn dann morgens an Pilatus, um dort die Todesstrafe für Jesus zu erwirken. Und das ist jetzt die Stunde, die Macht der Finsternis, die hat jetzt begonnen, von der Jesus auch gesprochen hat. Petrus muss außerhalb des Hofs bleiben, weil nur autorisierte Personen da reinkommen dürfen in diesen Hof. Johannes ist ja drin, aber er merkt, der Petrus kommt nicht rein, geht raus und versucht ihn auch reinzuholen und spricht zu der Türsteherin so ein paar nette Worte, die kennt ihn ja, und ermöglicht so dem Petrus, dass er reinkommt in den Innenhof. Mut. Also ist das nicht erstaunlich, wie Petrus mutig da, also gerade kurz vorher haben sie Jesus festgenommen und alle sind davon gelaufen. Petrus geht hinterher und geht damit in den Hof rein, wo er doch ganz genau weiß, es könnte jetzt auch ihn erwischen. Aber okay, nicht nur Petrus ist da, sondern auch der Johannes ist da. Aber der ist ja Insider, dem kann nichts passieren, der ist so ein Protégé. Aber Petrus, das braucht wirklich Mut. Er versucht nochmal das umzusetzen, was er Jesus versprochen hat. Was waren das gleich nochmal? Was hat er Jesus versprochen? Genau, er hat versprochen, wenn ich mit dir sterben müsste, nachdrücklich sagt er das, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso auch alle anderen. Aber von den anderen Jüngern ist hier leider keiner mehr dabei. Die haben alle schon in Panik früher aufgegeben. Aber Petrus, der geht jetzt volles Risiko ein und für seinen Herrn ist er unterwegs. Und ist das nicht vorbildlich, Leute? Ist das nicht cool? Der setzt sich so richtig ein für Jesus. Und die Frage ist natürlich, hätte ich das selber gewagt? Wäre ich selber da echt jetzt reingegangen, nachdem ich all diese Katastrophen erlebt hatte vorher, mit der Gefahr erwischt zu werden? Eher nicht wahrscheinlich. Und jetzt wärmt sich also der Petrus so inkognito in der Dunkelheit am Feuer. Es ist ja Nacht und da kann man unauffällig bleiben. Und da kommt jetzt diese Türsteherin auf ihn zu. Wieso eigentlich Türsteherin? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Offensichtlich hatten die Frauen damals echt auch eine Position der Macht bekommen. Oder so Jobs, die wir eigentlich nur Männern zutrauen würden, so Rausschmeißer-Jobs. Also die Einlasskontrolle, sie war eine Frau und die hat dafür gesorgt, dass er nicht reinkam und dann eben mit Fürsprache vom Johannes es doch geschafft hat. Aber jetzt nachträglich bekommt sie Zweifel an dieser Person, an dem Petrus. Sie geht ihm nach, sie schaut ihn ganz genau an, mitten ins Gesicht, im Dunkeln, im Feuerschein. Und diese Lara Croft, könnte man sagen, hat ihn jetzt voll anvisiert, um ihn abzuschießen. Warum muss das passieren? Diese Powerfrau klagt ihn jetzt vor allen an und sagt, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Erwischt. Puh, was ist das für ein Gefühl? Du wirst erwischt. Du wirst entdeckt. Kennt ihr das? Ihr werdet herausgepickt von irgendjemand und ihr wisst genau, ihr seid erwischt worden jetzt. Also ich kenne das aus der Türkei. Wir hatten dort Neue Testamente verteilt in einem alevitischen Dorf im Südosten der Türkei in Urfa und da kam dann die Gendarmerie, also die Soldaten mit einem Lastwagen an und wir wurden da wurde jemand, der uns da bloßgestellt hat oder informiert hat, einfach die Soldaten, die kamen dann und wir sitzen dann nach getaner Arbeit da in einem Teehaus und lassen uns den Tee schlürfen, wir den genüsslich runter, aber dann sehe ich sie kommen und ich weiß sofort, die kommen wegen uns. Mit dem LKW, der kommt langsam rein, der fragt alle anderen Häuser ab, bis er dann zu uns kommt ins Teehaus hinein und fragt nach uns. Mein Herz ist am Explodieren. Ich weiß genau, die kommen wegen mir und wegen meinen Kollegen hier. Totale Panik, totaler Kontrollverlust. Also, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann fragt mich doch nachher. Also, zurück zu Petrus. Er ist in absoluter Panik. Und die erste Reaktion von Petrus, er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Was für eine Pleite. Dieser Petrus, der versucht sich rauszureden. Er verleugnet nicht direkt Jesus,
Nein, aber indirekt. Ich weiß nicht und ich verstehe auch nicht, was du sagst. Ist das nicht cool? Hat er nicht wirklich gewusst, worum es jetzt hier geht oder wer diese Person sei? Wohl eher schon. Also eine kleine Lüge, könnte man sagen. Und dann haut er ab, er versucht sich rauszuziehen aus dem Konflikt und geht wohin? In den äußeren Hof. Aber die Türhüterin, die hat einen Biss. Sie hat Biss und sie lässt nicht locker, geht hinterher, sie folgt ihm und klagt ihn wieder an, vor den Umstehenden. Also sie hat es drauf gehabt. Dieser ist einer von ihnen, sagt sie. Und wie reagiert diesmal der Petrus? Er leugnet wiederum, Vers 70. Also nochmal eine Pleite. Okay, einmal, schlimm genug. Zweimal, warum lässt ihn diese Frau nicht in Ruhe? Was treibt sie bloß an? Die will es ganz genau wissen. Also kein Wunder, warum die den Job als Türwächterin hat. Ne? Die ist am richtigen Platz. Also die bleibt dran. Und dann kommt es zum endgültigen Showdown. Beim dritten Mal, so sagt uns das Johannesevangelium, Kapitel 18, 26, da spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Und dann jetzt in unserem Text, Vers 70, was sagt er dann weiter? Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Jetzt haben sie ihn wirklich festgenagelt. Wie reagiert es der Petrus beim dritten Mal? Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Habt ihr das gehört? Er verflucht sich selbst. Und das ist gar nicht gut, oder? Und dann, er schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Also schwören, hat Jesus eigentlich gesagt, ihr sollt nicht schwören, gell? Und dann diese endgültige Verleugnung. Ich kenne diesen Menschen, Jesus, nicht. Wow. Jetzt hat er Jesus direkt und offen verleugnet. Also unglaublich, abgrundtief, völliges Versagen. Ist das nicht vorbildlich für uns? Können wir dem nicht nacheifern? Merkt ihr, wie es sich da entwickelt? Zuerst ein leichtes Herausreden und am Schluss dann diese Selbstverfluchung, das Schwören, die direkte Verleugnung. Geht es uns manchmal auch so, zuerst so ein bisschen zur Halbwahrheit und dann immer voll die fette, aggressive Lüge am Ende? Also wenn wir dem Teufel und der Lüge den kleinen Finger geben, dann nimmt sie immer mehr Finger und dann am Schluss die ganze Hand und am Schluss unseren ganzen Körper. Ihr kennt die Geschichten. Und deshalb lasst uns doch bei der Wahrheit auch bleiben, auch wenn es viel kostet. Das wäre eigentlich eine Aufgabe für uns, zu sagen, ja, ich will wieder ganz neu bei der Wahrheit bleiben. Ich will ganz neu wieder, auch wenn es ein Nachteil für mich bedeutet, bei der Wahrheit bleiben. Macht das, Geschwister. Bleibt bei der Wahrheit, auch wenn es nicht so optimal für euch dann aussieht. Was wäre denn passiert, wenn Petrus gar nicht in den Hof gekommen wäre oder wenn er wahrheitsgetreu gesagt hätte, ja, ich bin sein Schüler, ich bin sein Jünger. Wäre dann auch gefoltert worden, wäre auch verhört worden, wäre vielleicht auch so misshandelt worden wie Jesus, angespuckt oder wäre nur vom Hof vertrieben worden. Was wäre dann mit ihm passiert? Wir wissen es nicht, aber eine Option gab es wirklich, zu Jesus zu stehen. Die gab es wirklich. Wo bist du schon versucht worden? Wo bist du schon versucht worden? Lass uns darüber nicht schweigen, lass uns darüber reden. So wie die Bibel das ja auch hier uns offenlegt und wir daraus lernen können, können wir auch aus unseren Flops, aus unseren Katastrophen berichten und anderen Leuten helfen. Und deshalb möchte ich auch eine persönliche, schmerzhafte Frage an dich stellen. Wo hast du Jesus schon verleugnet? Wo hast du Jesus schon verleugnet? Vor Freunden, vor Freundinnen in der Schule, am Arbeitsplatz, bei Kollegen, vor deiner Familie, vor ungläubigen Familienangehörigen, um gut dazustehen, um aus dem Konflikt rauszukommen, um vielleicht eine schlimme Folge zu vermeiden. Ich erinnere mich an eine Ostfahrt 1982. Da war ich unterwegs mit mehreren anderen Leuten als junger, frisch bekehrter Christ mit 21 Wir fahren in den damaligen Ostblock. Das kennen die Jüngeren gar nicht mehr. Also das war wirklich eine Grenze, ne? So ein Block. Also da kommst du nicht so einfach rein. Und wir wollten eine Testfahrt machen mit Lebensmitteln. Und da wollten wir gucken, ob wir reinkommen, wie die Grenzkontrollen sind und ob man da vielleicht Bibeln schmuggeln könnte. Also in andere Länder, in Polen hat man dann Bibel schon geschmuggelt, aber jetzt Rumänien war das Ziel. Da wussten wir nicht so, wie das funktioniert. Also wir fahren an die rumänische Grenze. Es war extrem kalt, minus 15 Grad, minus 20 Grad. Den Motor müssen wir ausschalten. Die Beamten verlangen von uns, die Zollbeamten, dass wir das ausschalten und warten jetzt und warten und warten stundenlang in der Eiseskälte da. Es war grimmig kalt und trotz der Decken und wir müssen alle Koffer mit Lebensmitteln auspacken. Wir müssen uns ausziehen in einem Raum, jeder in einem anderen Raum und nur in Unterwäsche werden wir befragt, ob wir Christen sind und wohin wir diese Lebensmittel bringen. Der Grenzpolizist, der sagte mir dann, ja, er sei ja auch Christ. Aber ist er das wirklich? Ich erinnere mich dunkel, dass ich mich dann nicht zu Jesus bekannt habe. Ich sagte nicht, soweit ich mich erinnere, dass ich kein Christ bin, aber ich habe auch nicht mich positiv zu Jesus Christus bekannt. Das war dann ein Makel auf meiner Seele über Jahre hinweg, die mich belastet hat, die mich traurig gemacht hat. Leider habe ich damals nie mit niemandem darüber gesprochen. Ich wünschte mir, ich hätte es gemacht, dann wäre ich auch das losgeworden. Also wir kommen auch in Situationen, wo wir Jesus bekennen müssen. Wir versagen oft, aber er bleibt treu. Jesus sagt ja in Lukas 12 diese mahnenden Worte auch, Vers 8, ich versichere euch, wer sich hier auf der Erde zu mir bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn auch in der Gegenwart der Engel Gottes bekennen. Und wer mich hier auf der Erde verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Das ist sehr kritisch, Jesus zu verleugnen, das hat Folgen. Und in 2. Timotheus 2 sagt er, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen mit ihm. Und wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Und wenn wir untreu sind, er bleibt aber treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist unsere Rettung, dass er treu bleibt. Und das ist wunderbar, dass wir zu ihm zurückkehren dürfen. Gott zu lieben heißt, ihn auch zu bekennen. Ich will es nur so erklären, wenn wir ihn verleugnen, dann lieben wir ihn nicht. Wir haben es vorher von der Liebe gehabt. Liebe ist so ein bisschen schwammiger Begriff, ja. Aber wenn wir ihn lieben, dann bekennen wir ihn. Wenn wir ihn nicht lieben, bekennen wir ihn nicht. In dem Moment, wo wir ihn nicht bekennen, lieben wir ihn nicht. Unser Herz wird aber ganz neu heiß und warm für ihn, wenn wir ihn bekennen. Wenn ich ihn bekenne, kriege ich vielleicht Prügel von den Leuten, aber nachher weiß ich, ich habe genau das Richtige gemacht. Der Herr gibt mir sozusagen eine Bauchpinseleinheit. Also er tröstet mich, ermutigt mich, ja, wenn ich es tue. Also verleugnen zerstört den Glauben von dem Petrus. Verleugnen zerstört auch deinen und meinen Glauben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Christen zu Jesus bekennen. Egal was kommt, das Schamgefühl, die Peinlichkeit, wenn wir die zulassen, dann zerstört das unsere Beziehung zu Jesus. Wenn ihr als Schüler zum Beispiel vor dem Lehrer bloßgestellt werdet, weil ihr Christen seid oder weil ihr ethisch was anders denkt, ja, dann tut das echt weh. Alle Leute sehen das, alle anderen Kids in der Schule, Schüler. Aber ihr leidet dann um Jesu willen. Wenn ihr mutig zu Jesus und dem Glauben an ihn steht, dann werdet ihr merken am Ende, ihr habt das Richtige getan. Der Herr wird euch ganz bewusst auch diese Ermutigung dann geben in euer Herz hinein. Oder wenn euer Nachbar lästert in der Kirche, über die Kirche oder über Christen, über diese typischen Leute, die es nötig haben, in die Kirche zu gehen, den Glauben, und wir schweigen einfach. Oder wir sagen, ja, hast du recht, ist eigentlich ziemlich mies. Ne? Dann ist das auch für uns ein Schaden, den wir für uns selber dann bewirken. Ein Beispiel will ich dazu sagen, zum Beispiel, du hast einen Ring, einen sehr schönen Ring, du bist stolz auf diesen Ring, aber du bringst ihn jetzt zum Juwelier, um herauszufinden, was er wirklich wert ist. Doch der Juwelier, der sagt dir, tut mir leid, aber der ist fake, der ist gar nichts wert. Sein Ziel ist eigentlich nicht redlich, er will maximalen Gewinn, er will das Ding von dir haben, um es dann gewinnbringend zu verkaufen. Aber du glaubst ihm, ja, also okay, der ist nichts wert. Und behandelst ab jetzt diesen Ring den du eigentlich so wertschätzt, plötzlich achtlos. In Wahrheit ist er ja wertvoll. Aber deine Einschätzung von ihm ändert den Wert von diesem Ring nicht, aber es ändert deine Beziehung zu diesem Ring. Du hast einen gefühlten Wertverlust. Also wenn wir unseren Glauben verleugnen, dann schaden wir unserem Glauben und uns selbst. Aber jetzt können wir natürlich fragen, warum wurde gerade Petrus so außergewöhnlich stark versucht? War er hochmütig? War er selbstsicher? War er in Sünde gefallen vielleicht, ganz besonders? Ich denke nicht. Zumindest nicht der einzige Grund. Also es gibt ja viele Versuchungen, die wir nicht selbst verdient haben, so möchte ich es mal sagen. Denken wir zum Beispiel an Adam und Eva, die haben noch gar nicht gesündigt und trotzdem wurden sie in Versuchung geführt. Oder an Hiob, der perfekt vor Gott gestanden ist und ein echter Gottesfürchtiger, von Gott gelobt wird und trotzdem wird er in Versuchung geführt. Oder Jesus selbst, der ohne Sünde ist, der wurde vom Teufel in die Wüste geführt und versucht. Also Jesus wurde auch hier vor dem Hohen Rat viel mehr versucht, die Wahrheit zu verleugnen als Petrus. Petrus wurde so richtig voll angefahren, dreimal hintereinander, aber Jesus ist jetzt auf dem Weg, diese Anklagen, diese Folter, diese Todesdrohungen, dieses Anspruch, all das zu erleben. Also eine wesentlich höherer Druck, den er erlebt. Aber letzten Sonntag, da haben wir von diesem guten Zeugnis von Jesus gehört, nichts von seiner Verleugnung. In Vers 61, da haben wir ja eine Predigt drüber gehört, wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also hier spricht Jesus dieses gute Zeugnis aus, dieses Bekenntnis zur Wahrheit, zu seiner Sohnschaft, zum Vater. Und Petrus dagegen, der hat völlig versagt. Warum hat also Petrus diese schwere Versuchung erleben müssen und scheitern müssen? Jetzt komme ich auf ein Thema, war es vorherbestimmt? War es eine Frage der Prädestination? Gab es nicht ein paar Verse vorher dann von Jesus diese Vorhersage, dass das passieren würde? Dass Petrus scheitern würde? Vers 27, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Das wird passieren. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden, aus Sacharja 13. Also Jesus als Prophet hier sagt voraus, dass das genau eintreffen wird, was hier in Sacharja steht. Und dann hat Jesus an einer anderen Stelle, Lukas 22, 31 gesagt, Simon, Simon, der Satan hat euch begehrt, hat eurer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Jesus sagt es also vorher. Musste er da nicht einfach scheitern? War er nicht vorherbestimmt zu scheitern? Unausweichlich vorherbestimmt? Gottes Wort, ja, das muss sich erfüllen, hundertprozentig. Das hat seine innere Kraft, das wird sich erfüllen. Aber warum sagt Jesus seinen Jüngern dann eine Nacht zuvor in Markus 14, 38, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, aber ihr sollt wachen und beten. Das heißt, es gibt diesen freien Willen, sonst würde es gar keinen Sinn machen, dass Jesus sie auffordert, das zu tun. Betet, wacht. Und das ist eigentlich ein Geheimnis, was wir hier sehen. Gottes Wort, das muss sich erfüllen. Das muss sich immer erfüllen, egal was passiert. Aber gleichzeitig ist diese Freiheit von uns Christen da, Dinge gut oder schlecht zu machen. Weil es diesen freien Willen gibt, appelliert Jesus an alle auch, tut Buße, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Markus 1. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn es keinen freien Willen gäbe. Dann würde er einfach sagen, ja, lass ja laufen. Um wahrer Christ zu werden, braucht es ja auch eine Bekehrung aus freien Stücken. Da braucht es eine ganz klare Entscheidung. Ja, ich will Christ werden. Ich will auf Gottes Angebot eingehen. Das Erkenntnis der Sünde schenkt der Heilige Geist, aber umkehren wollen, müssen wir schon selbst wollen. Dafür sind wir verantwortlich. Und Gott nimmt diese Entscheidung dann sehr ernst. Er weiß alles, auch was in Zukunft passiert und deshalb kann er Vorhersagen machen, ohne unseren freien Willen zu verletzen. Gott kann das. Er kann Vorhersagen machen, ohne unseren freien Willen zu verletzen. Das ist genial. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber gleichzeitig
wollen wir seine Liebe aus freien Stücken annehmen. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir diesen Richter vor uns, der gerecht sein wird, aber es wird schrecklich sein. Übrigens hat Jesus ja auch so eine Prophetie erlebt, wie Petrus eine Versuchung, einen Leidensweg vor sich. Über seinem eigenen Leben sagt Jesus, Lukas 18, diese Prophetie. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, Lukas 18, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und es erfüllte sich, obwohl Jesus nicht dabei sündigte, sondern für uns starb. Das musste sich erfüllen bei ihm. Und ich denke, keiner von uns wagt zu behaupten, er sei mutiger als Petrus. Mit Petrus sind wir auch alle gefallen. Mit Petrus haben wir alle versagt. Also Mut alleine, den hatte er, das hat nicht gereicht. Mut ist gut, aber eben auch die Bewahrung von Gott in dieser Versuchung, die wir durch Gebet erhalten. Und das hat Petrus leider nicht hinbekommen und auch keiner der anderen neun Jünger. Petrus kann sein Versprechen aus eigener Kraft nicht halten. Er kann nicht zu Jesus stehen, aber Jesus kann sein Versprechen halten. Denn er hat ja gebetet und gerungen vor dem Vater und er ist treu geblieben. Und deshalb beten wir auch zum Beispiel im Vater unser. Wir beten, Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein ganz wichtiges Gebet, ein tägliches Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr das täglich betet, ich ermutige euch dazu, das mit Gedanken wirklich nicht runter zu schludern, sondern von Herzen zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Dafür sollen wir beten, hat Jesus gesagt. Und wenn wir in Versuchung kommen müssen, dann, dass wir die Kraft haben, das durchzuhalten, dass wir standhalten, wie es in Epheser 6 heißt, mit der Waffenrüstung, dass wir Stand unseren Platz einhalten können. Also Gebet als Schlüssel, mutig zu sein und es durchzuziehen, liebe Geschwister. Also Paulus bittet für sich in Epheser 6, 19, betet auch für mich, der braucht es auch. Betet wofür? Dass er mutig dann das Geheimnis der guten Botschaft weitersagen kann, dass er offen und furchtlos reden kann, dass er hinstehen kann, seinen Platz behalten kann. Dafür kann man beten. Und jetzt die Frage an euch, bitte Geschwister, überlegt mal, wollt ihr nicht mal vielleicht nochmal ganz neu das aufnehmen, für euch selbst so zu beten? Beten dafür, dass ihr nicht in Versuchung kommt, aber wenn ihr in Versuchung kommen müsst, dass ihr standhalten könnt, dass ihr Kraft dafür habt. Auch beten vielleicht für uns als Gemeinde, als ganze Gemeinde, dass wir den richtigen Weg gehen, für die Ältesten, für den Vorstand, für den Leitungskreis, dass Gott sie leitet und auch bewahrt, wenn sie in Versuchung kommen. Dass wir vielleicht für unseren Partner, für unsere Kinder, Freunde beten. Herr, hilf, dass wir mutig sein können, zu dir zu stehen, auch in schwierigen Zeiten. Lasst mich an dem Tier, dem Hahn, nochmal was zeigen. Was ist denn am Hahn so Besonderes? Warum wählt Jesus ein Tier aus, einen Hahn, um den Petrus aufzurütteln? Oder ist es vielleicht, damit wir später in der evangelischen Kirche ein Wetterkreuz haben, oben am Kirchturm, so ein Wetterhahn? Gibt es ja häufig. Also ernsthaft, damals lebte man eben mit Sonnenuntergang und Aufgang. Der Hahn war wie eine Uhr, die kurz vor Sonnenaufgang Bescheid gab, hallo, es geht gleich los. Also der Hahn war eben so zwei Stunden vorm Sonnenaufgang, legte der los mit dem ersten Krähen. Und dann sein zweites Hauptkrähen war kurz vor Sonnenaufgang, oft lauter und intensiver. Und ein unregelmäßiges Nachkrähen nach Sonnenaufgang, das hat dann meist genervt. Ne? Also das ist dann auch bei uns so, in der Nachbarschaft haben wir das erlebt, obwohl wir sonst sehr gut auskommen, aber das ist halt dann irgendwo auch lästig dann. Aber was bedeutet das Krähen hier? Ich möchte es einmal so sagen, es ist ein bisschen frommes Wort, aber es ist ein Gnadenerweis Gottes. Es ist echt pur Gottes Liebe und Gnade, die dadurch das Krähen kommt. Ich will es ein bisschen erklären. Also wir lesen ja, dass Petrus durch das Krähen an die Worte von Jesus erinnert wird. Markus 14, 72, da krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus ein paar Minuten vorher schon gesagt hatte zu ihm. Also ein paar Stunden. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also unmittelbar ein paar Stunden später ist es passiert.
Und der Hahn hat es ausgelöst bei ihm. Und durch die erfüllte Vorhersage von Jesus, dass das so kommen würde und auch jetzt eintrifft, das hat ihm, ist ihm plötzlich gedämmert. Jetzt ist es passiert. Und dann, steht nicht in unserem Text, aber in Lukas 22, 61, da blickt Jesus den Petrus noch an. Der Herr wandte sich und sah Petrus an. Also drei Dinge, die hier einschlagen, wie eine Bombe. Jesus wurde entweder heruntergebracht von dem Saal oder sieht Petrus durch ein Fenster einfach im Freien stehen. Oder Petrus sieht ihn dann stehen, wie er ihn anblickt. Und dann gleichzeitig der Hahnschrei. Und dadurch wird Petrus geläutert. Er nimmt Abstand von seiner Verleugnung und sagt, also die größte Sünde in meinem Leben, was hier passiert ist, ist der absolute Katastrophe, der absolute Vertrauensbruch und er kehrt um. Denn Jesus hat auch für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Wieder ein Schlüssel, das Gebet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört, in Lukas 22. Und du bist so einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Da ist schon mal wieder eine Bevollmächtigung angesagt. Und so schrecklich traurig das alles ist, so gnädig ist es auch. Gott gibt ein Zeichen für die Umkehr, eine Vorhersage, die eintrifft, ein Blick, ein Hahn, der kräht. Gott kann wirklich alles gebrauchen, um uns zur Umkehr zu führen, um dich zur Umkehr zu führen, wenn du sowas dir leistest. Und dann, was passiert dann? Wie die Reaktion von Petrus, das sollte auch unsere Reaktion sein. Wenn wir Jesus verleugnen, dann heißt es hier, er weinte bitterlich, also im Matthäus und auch bei den anderen Evangelien, er weinte bitterlich. Die Tränen zeigen, dass er echte Reue jetzt erlebt, dass er umkehrt. Und später begegnet ihm der auferstandene Jesus und stellt ihm dann in Johannes 21 wieder her, indem er ihn dreimal fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und dann diese Trauer, diese Umkehr, das Warten auf Gottes Zuspruch und Vergebung, das ist das, was dann kommt. Und Petrus, und wir sind wirklich völlig abhängig von dieser Gnade, aber was wir tun können ist, wenn uns das klar wird, wirklich umkehren und uns auch bekennen als Schuld vor dem Herrn. Auch wenn du ihn verleugnet hast, darfst du noch umkehren. Lass mich noch ein paar wichtige Sachen ergänzen. Soll man durch kluges Verhalten der Verfolgung sich entziehen? Manche sagen ja, dessen Depp, warum geht er auch auf die Straße und im islamischen Land und predigt da, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Kein Wunder, dass sie ihn umgebracht haben. Ne? Könnte man ja sagen. Aber es ist nicht okay, so zu denken. Wir können Katastrophen, Verfolgung, Todesfälle sind häufig eben kein unkluges Verhalten, sondern es ist Gottes Führung auch für manche Menschen, die in solche Versuchungssituationen kommen. Wie gesagt, der Johannes, den hat es nicht erwischt, aber den Petrus hat es erwischt, in der gleichen Situation. Kürzlich hörten wir von einem unserer Mitarbeiter, jemand in Jordanien, der ja als Muslim geboren ist, aufgewachsen ist, der wurde Christ und seine Verwandten ermordeten einfach umgebracht. Wir hören von anderen, die vergiftet wurden in Afrika, in einem Land dort und sie sind nicht gestorben, das Gift hat nicht gewirkt. Also Gott kann retten, aber er tut es nicht immer. Jesus musste auch den Todeskelch bis zum Ende trinken, um uns zu retten. Gott weiß, was nötig ist und deshalb lasst uns da nicht drüber urteilen, über andere, in denen schwierigen Situationen sich vielleicht begeben. Manchmal fragen wir auch, wo ist denn Gott in meiner, in deiner Versuchung? Und wir sehen es hier ganz genau. Nebenan ist Jesus. Er ist mittendrin. Er wird mit Petrus versucht, verfolgt, abgelehnt. Petrus ist gar nicht alleine. Petrus merkt das aber gar nicht. Aber Jesus ist da. Er erlebt das Gleiche, noch viel schlimmer als er. Erfolg folgt Verfolgung in dieser gefallenen Welt. Aber damit bist du nicht allein. Damit seid ihr nicht allein. Und komisch ist auch, in der Kirchengeschichte, da gab es ja sehr viel Verfolgung, besonders in den ersten drei Jahrhunderten durch die Römer. Aber wer ihn verleugnet hat, hat das getan, um zu überleben, um nicht gefoltert zu werden, um den Löwen nicht zum Fraß vorgeworfen zu werden. Aber jetzt kommt die Kirche oder eine Gruppe von Kirchen dort, die hat damals entschieden, wir wollen, also jemand, der Jesus verleugnet hat, im, in diesem Druck, der darf nicht mehr Leiter sein, kein Pastor, kein Pfarrer mehr sein. Der hat sein Amt verwirkt. Der hat zwar noch in die Gemeinde kommen dürfen, in die Kirche, aber er war ein Verräter und so wurde er auch behandelt. Würden wir solche Verleugner auch so brandmarken? Also es ist ja schon nachzudenkenswert, ja, dass man Leute dann einfach auch kalt stellt, weil sie ja öffentlich Jesus verraten haben, abgesagt haben dem Christus. Warum soll man so jemanden noch Pastor sein lassen? Ja. Aber Jesus verhält sich dem Petrus hier gegenüber ganz anders. Wir würden vielleicht sagen, Petrus, das erste Mal, okay, beim Fischzug, da hast du gemerkt, was für ein absoluter Sünder du bist. Beim zweiten Mal, als du Jesus abhalten wolltest, dass er ans Kreuz geht. Und jetzt beim dritten Mal, dreimal verleugnen. Also das war's dann, ne? Wie kann so jemand Leiter sein? Geht nicht. Aber durch Jesus und seine Zusage darf und soll er Leiter sein. Jesus setzt später den Petrus trotz der abscheulichen Verleugnung dreimal ein. Weide meine Schafe, weide meine Schafe und folge du mir nach. Also diejenigen, die solche Pleiten erleben, die erkennen sich selber oft in einer ganz anderen Tiefe und vertrauen nicht mehr sich selber, sondern vertrauen diesem Christus, dem Herrn selber. Die mit solchen Pleiten sind oft die Besten. Also echte Reue, Gottes Gnade können einen Menschen wiederherstellen und auch dich für deinen Dienst ganz neu, dass du gebraucht werden kannst vom Herrn. Und deshalb zum Schluss, definierst du dich von deinem Versagen? Definierst du dich von deinem Versagen? Wäre es nicht an der Zeit, dass wir wieder ganz neu umkehren und sagen, ja, Herr Jesus, ich vertraue dir mit meinem Leben und ich will sehen, was du da draus machst. Mit neuem Eifer beten für uns selbst und für andere, um Mut, Kraft, ihn zu bekennen. Lass mich noch beten. Herr, ich danke dir herzlich für dein Wort, auch für die Lieder, die wir vorher gesungen haben, wo wir uns wieder neu ganz klar gemacht haben, dass wir deine Kinder sind, dass du uns durch große Tiefen hindurch herausziehst und auch den Petrus herausgezogen hast. Herr, das ist so wunderbar zu sehen, dass du Hoffnung schenkst auch für uns. Und ich bitte dich herzlich auch für uns als Gemeinde, für den Leitungskreis, für die Kinder, dass du uns bewahrst vor Versuchung, dass wir nicht in Versuchung hineinschlittern, wie der Petrus, und gar nicht wissen, was mit uns passiert. Danke, Herr, dass du, wenn wir in Versuchung kommen müssen, Herr, dass du uns Kraft geben kannst. Und darum bitte ich dich, dass wir zu dir halten, dich bekennen und so anderen auch ein Wegweiser sein können. Amen.